Stellen Sie sich vor, jemand macht sich an Ihren Unternehmensdaten zu schaffen, verschlüsselt sie und verlangt dann ein Lösegeld, um sie wieder zu entschlüsseln. Genau das passiert bei einem sogenannten Ransomware-Angriff. Wenn Sie damit noch keine Erfahrung gemacht haben, können Sie sich glücklich schätzen. Denn allein im vergangenen Jahr waren 67% der Unternehmen in Deutschland von einer Ransomware-Attacke betroffen. Die Zahl stammt aus einem aktuellen Report des Cybersicherheitsanbieters Sophos. Und sie passt ins Bild. Fast jede Woche ist in den Medien von einem neuen Angriff auf Geschäftsgeheimnisse oder Kundendaten zu lesen. Die Frage ist jetzt nicht mehr, ob ein Unternehmen von Hackern angegriffen wird, sondern wann. Und vor allem, wie es reagiert, wenn Angreifer über Nacht die Systeme kapern und nur gegen Lösegeld wieder freigeben wollen. Einige Unternehmen wählen dann die Nummer von meiner heutigen Gästin. Sie ist Teammanagerin Incident Response bei der IT-Beratung High Solutions und weiß, was zu tun ist, damit der Schaden eines Hackerangriffs möglichst gering bleibt. Mein Name ist Jana Samsonova und ich freue mich auf Lisa Lobmeier. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Gute Geschäfte. Businesswissen in 10 Minuten. Der Kreditreform-Podcast.
Frau Lobmeier, wie ist denn Ihr Eindruck aktuell? Schätzen die Unternehmen die Bedrohung durch Cyberkriminelle realistisch und richtig ein?
Leider muss ich das ganz klar verneinen. Bei den Unternehmen ist es heutzutage so, dass leider immer noch viel zu viele Unternehmen davon ausgehen, dass dieses Problem sie nie betreffen wird und dass sowieso nur andere Unternehmen darunter leiden und dass Hacker ja nur ein Interesse daran haben, extrem sensible Informationen zu erlangen und dass deswegen gerade Kleinstunternehmen vielleicht nicht betroffen werden. Und das ist was, was wir aus der Praxis ganz klar verneinen müssen.
Nach welchen Kriterien wählen denn Hacker überhaupt ihre Opfer aus?
Da gibt es unterschiedliche Gruppierungen bei den Angreifergruppierungen und die gehen auch nach unterschiedlichen Motiven vor. Da gibt es einerseits staatliche Gruppierungen, die sicherlich besonders darauf abgesehen haben, entweder an besonders sensible Daten zu kommen und dementsprechend sogenannte High-Value-Targets zu attackieren. Also die Unternehmen, die halt insbesondere vielleicht im Rüstungskonzerne oder im Rüstungsbereich unterwegs sind oder die anderweitig interessante Daten haben könnten. Dann gibt es Fälle von Industriespionage, wo es vielleicht darauf ankommt, irgendeinen neuen Prototyp zu erkennen oder sowas. Und dann gibt es auch Kriminalitätsgruppierungen, die sogenannten Crime-Gruppierungen. Und bei denen ist es so, dass häufig ganz einfach mit dem Gießkannenprinzip angegriffen wird und geschaut wird, wo finde ich denn jetzt im Internet einfach angreifbare Unternehmen. Und die sind dann in der Regel nicht zielgerichtet, sondern da ist einfach das Prinzip, okay, ich finde eine offene, verwundbare Schwachstelle, die ich ausnutzen kann und dann kann es jedes Unternehmen treffen, was gerade von dieser Schwachstelle betroffen ist.
Sie sagen jedes Unternehmen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wie viele Unternehmen haben denn überhaupt eine klare Cyberstrategie für den Fall, ja, dass sowas passiert?
Leider viel zu wenige Unternehmen. Also ich kann mich da nicht auf eine Prozentzahl festlegen und ich meine, ich habe ja nur beruflich auch leider gerade mit den Unternehmen zu tun, die es dann betrifft. Man muss aber trotzdem sagen, dass es häufig so ist, dass gerade die Unternehmen, die es betrifft, entweder wirklich kleiner sind, weil dann das Budget fehlt, das Personal fehlt, um sich damit auseinanderzusetzen. Und es gilt auch das Prinzip, dass es hundertprozentige Sicherheit einfach nicht gibt. Also selbst Unternehmen, die wirklich sehr gut vorbereitet sind, auch die kann es treffen, weil es manchmal auch sogenannte Zero-Day-Exploits gibt, die ausgenutzt werden. Und dort ist es einfach wirklich sehr schwer, sich vorher davor zu schützen. Und dann ist es auch so, dass es selbst wirklich gut geschützte Unternehmen im Zweifelsfall trotzdem betreffen kann.
Worauf ist denn hier zu achten? Gibt es so etwas wie die, ja, 5 Bausteine, die jede Cybersicherheitsstrategie enthalten sollte?
Ich würde sogar noch kürzer fassen und noch kleiner fassen. Ich würde eher von 3 Bausteinen sprechen. Es ist letztendlich relativ simpel. Man spricht immer von diesem goldenen Dreieck der IT-Sicherheit. Das umfasst die Prävention, die Detektion und die Reaktion. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es hundertprozentige Sicherheit einfach nicht gibt. Man kann sich aber natürlich trotzdem mit präventiven Maßnahmen beschäftigen. Das heißt, dass man sich überlegt, was habe ich denn eigentlich für exponierte Systeme, die vom Internet aus erreichbar sind? Wie kann ich diese besonders schützen? Dass man sich strategisch mit dem Thema beschäftigt, sprich vielleicht sogar ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufsetzt und andere präventive Maßnahmen umsetzt. Da gehört zum Beispiel auch die Mitarbeitenden Schulung dazu. So das Mitarbeitende wissen, weiß ich nicht, wie bildet man sichere Passwörter? Das ist so ein ganz simples Beispiel, was wirklich häufig immer noch ein Problem ist, dass die Mitarbeiter einfach Sommer 2020, Sommer 2023 als Passwort verwenden, dann müssen die alle 3 Monate rotiert werden und dann wird es halt der Herbst 2023. Und dann ist es aber natürlich auch wichtig, selbst wenn ich diese präventiven Maßnahmen durchgeführt habe, dass ich auch erkenne, selbst wenn ein Angriff passiert, sprich die Detektion muss erfolgen. Weil letztendlich ist es häufig nicht so, dass diese Angriffe innerhalb von 2 oder 3 Tagen erledigt sind, sondern es ist eher so, dass diese Angriffe über Monate passieren und dass man theoretisch einen Zeitraum hätte, in dem man erkennen könnte, dass ein Angriff passiert. Und dann muss ich aber natürlich auch reaktiv tätig werden können, sprich auch die Reaktion kann vorbereitet werden und die Reaktion muss vernünftig passieren. Und das ist letztendlich auch ein Baustein, den ich vorbereiten kann, zum Beispiel indem ich wieder Anlaufpläne habe, dass ich weiß, welches meiner Systeme muss ich denn überhaupt wieder wann ans Netz bringen, welcher meiner Geschäftsprozesse tut mir denn am meisten weh, wenn der im Moment nicht mehr stattfinden kann und nicht mehr durchgeführt werden kann. Und auch sowas kann vorbereitet werden, um in der Lage der Lage besser reagieren zu können.
Es ist ja, wie es ist, komplett ausschließen kann man Angriffe nicht mehr, aber man kann sicherstellen, richtig auf einen Angriff zu reagieren. Wenn Sie jetzt gerufen werden, was tun Sie dann als erstes und welche Schritte folgen?
Meistens ist die Erstreaktion, die wir zusammen mit dem Betroffenen durchführen, erstmal Ruhe in die Situation zu bringen. Man muss ja sagen, dass diese Krisensituationen für uns als Incident Response Dienstleister Standard sind. Und glücklicherweise sind diese Situationen für unsere Betroffenen in der Regel ja keine Standardsituation. Das heißt, dass wir in dem Moment erstmal dafür sorgen müssen, dass die Leute runterkommen, dass erstmal einmal tief durchgeatmet wird. Und diese Erstreaktion, die führen wir häufig am Telefon durch. Das heißt, dass wir da auch erstmal gucken müssen, dass wir eine Art Vertrauensbeziehung aufbauen. Ich meine, es ist natürlich was, was man nicht innerhalb eines Telefonats durchführen kann. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir den Kunden verstehen, dass wir dem Kunden verständlich machen können, was wir in dieser Situation leisten können und dass wir dann schauen, wie ist denn eigentlich die Lage. Manchmal hat man ja auch Menschen am Telefon, die nicht sonderlich IT-affin sind, wo dann Aussagen fallen, wie mein Computer macht komische Sachen. Dann müssen wir erstmal gucken, wie sich denn diese komischen Sachen eigentlich konkret äußern und was wir jetzt konkret helfen können. Manchmal ist ja auch die Situation, dass es sich wirklich bloß um ganz, ganz kleine Probleme handelt, im Sinne von, jemand hat eine Phishing-Mail bekommen, ist verunsichert, möchte einfach nur wissen, ob die jetzt gelöscht werden soll oder was er jetzt am besten damit machen soll. Und manchmal ist es aber auch wirklich so, dass sich ganz, ganz große Organisationen, Krankenhäuser melden, wo dann halt im Zweifelsfall wirklich von uns diese extrem schnelle Reaktion erforderlich wird, um zu überlegen, wie können wir denn jetzt den Schaden minimieren und am besten helfen.
Gut, ich meine, wenn die Unternehmen schon auf Sie zukommen, ist der erste Schritt in die richtige Richtung ja bereits getan. Nehmen wir aber mal an, ich bin Unternehmerin, werde Opfer eines Hackerangriffs und gerate in Panik. Was ist denn der größte Fehler, den ich aus dieser Panik heraus machen kann?
Da würde ich gerne auf 2 Fehler eingehen. Das eine ist eher etwas Organisatorisches, was einfach für uns im Laufe der Fallbearbeitung dann zu Problemen sorgen kann. Gerade wenn man in Richtung Ransomware-Angriffe guckt und sich diese Probleme anschaut, da hinterlassen die Angreifergruppierungen meistens eine sogenannte Ransom-Note auf den Systemen. Das kennt man auch aus den Medien, meistens irgendwie in relativ groß und farbig oder einfach bloß einer Textdatei. Dann meistens in Englisch, hallo, wir waren auf Ihren Systemen und Ihre Systeme sind verschlüsselt, bitte treten Sie mit uns in Kontakt und dann können wir über die Erpressungssumme mit Ihnen reden. Und da ist meistens ein Link dabei. Und wenn man auf diesen Link klickt, dann fängt ein Countdown an zu zählen. Sprich, dieser Link sollte im Zweifelsfall lieber am Anfang erstmal gar nicht erst benutzt werden und geklickt werden, weil man sich dadurch erstmal etwas kostbare Zeit gewinnen kann. Deswegen sollte dieser Link nicht in irgendeiner Panikreaktion oder sowas benutzt werden, sondern erstmal mit uns Rücksprache gehalten werden und dann die Reaktion oder die Situation vernünftig eingeschätzt werden, um zu wissen, wie man reagiert. Und dann wäre es auch definitiv wichtig, mit uns zu sprechen, wie man mit den betroffenen IT-Systemen vorgeht. Weil man teilweise durch überstürzte Handlungen wertvolle Spuren für die IT-Forensik zerstören kann. Und das ist natürlich was, was im Zweifelsfall dann auch die Aufklärung des Schadenfalls erheblich verzögern oder erschweren kann. Deswegen müssen wir dann gemeinsam mit den Kunden entscheiden, wie machen wir denn jetzt weiter? Ist es am besten einfach nur den Stecker zu ziehen? Sollen die Systeme vielleicht auch weiter laufen gelassen werden und nur vom Netz getrennt werden? Oder wie gehen wir in dieser Situation weiter vor? Und das ist so ein Fehler, den man machen kann, dass man da überstürzt reagiert und dadurch vielleicht sogar eine falsche Entscheidung trifft, die dann die Spuren zerstört.
Wie viel Zeit bleibt denn in der Regel für die Schadensbegrenzung? Also große Datenmengen können ja nicht innerhalb von Minuten verschlüsselt werden.
Inzwischen gibt es Techniken, dass man bloß noch die ersten Bits oder Bytes einer Datei verschlüsselt. Und dadurch geht das dann schon relativ schnell. Das Problem ist ja auch, dass es die Unternehmen erstmal bemerken müssten, während Dateien verschlüsselt werden. Und da hatten wir auch schon Fälle, wo Kunden einfach bei ihren Systemen die Stecker gezogen haben und dadurch die Verschlüsselung gestoppt haben. Und das hat dann geholfen. Es ist aber nicht die Regel, dass es die Unternehmen sofort schon bemerken, während die Verschlüsselung stattfindet. Es ist ein Glücksfall, dann kann man das auch machen. Aber Backups sind da definitiv die bessere Wahl, dass man man ransomware-sichere Offline-Backups hat, die man im Zweifelsfall im Nachhinein einspielen kann. Weil man darf ja nicht vergessen, selbst wenn man das im Laufe dieser Verschlüsselung erkennt, da waren Angreifer auf den Systemen. Man muss trotzdem Maßnahmen umsetzen und es wird trotzdem ein sehr langwieriger Prozess, das Ganze dann im Nachhinein wiederherzustellen. Aber es kann natürlich wirklich in dem Moment dann ein paar Daten retten, weil die dann nicht verschlüsselt werden.
Es gibt ja auch nach wie vor Unternehmen, die sich ja dann am Ende doch dafür entscheiden, Lösegeld zu bezahlen, um gegebenenfalls Schlimmeres zu verhindern. Ist das denn jemals der richtige Weg?
Ich würde sagen, nein. Einfach aus ethischen Gründen, weil man damit natürlich kriminelle Gruppierungen unterstützt. Man muss aber trotzdem sagen, dass es in Einzelfällen für Organisationen nach deren Empfinden natürlich die richtige Entscheidung sein kann. Einfach weil dort persönliche Existenzen oder sogar Schicksale dranhängen. Wenn ein Unternehmen vielleicht insolvent geht nach so einer Verschlüsselung, dann kann es für Unternehmen sicherlich nach ihrem Empfinden die richtige Entscheidung sein, die Erpressungssumme zu bezahlen, um wieder an Daten zu kommen, wenn sie dann keine Backups hatten oder um vielleicht Reputationsschäden zu vermeiden, wenn Daten veröffentlicht wurden. Wir haben natürlich auch Fälle, wo diese Erpressungssumme bezahlt wird. Sonst würde sich das Geschäftsmodell ja natürlich auch einfach nicht lohnen. Aber ich persönlich aus meiner eigenen Empfindung würde sagen, dass diese Zahlungen natürlich nicht getätigt werden sollten.
Inzwischen gibt es ja zum Glück auch die sogenannten guten Hacker, also Experten, die Software oder ganze IT-Umgebungen auf Schwachstellen durchleuchten. Ist so eine Art Daten-Crash-Test denn empfehlenswert oder eher nicht?
Definitiv ist das empfehlenswert. Ich habe vorhin ja von diesem goldenen Dreieck der IT-Sicherheit gesprochen. Mhm. Das ist auch einer dieser Aspekte, die man dabei tun kann. Das ist präventiv eine gute Möglichkeit zu entscheiden, wie gut sind meine Systeme denn eigentlich aufgestellt. Und gerade für besonders wichtige Systeme oder für besonders exponierte Systeme sind solche Tests zu empfehlen. Die nennen sich dann Penetrationstests. Da gibt es Red-Teaming-Sachen, die man da durchführen kann. Unsere Seite, die Incident-Response-Seite, die wird dann klassischerweise als Blue-Teaming betrachtet, dass wir also die verteidigende Seite einnehmen und die Red-Teaming-Seite die angreifende Seite sind. Und das ist definitiv empfehlenswert, einfach um Schwachstellen zu erkennen, bevor Angreifer diese erkennen. Und dementsprechend können die dann natürlich vorher geschlossen werden, bevor so ein Angriff potenziell durchgeführt wird.
Ich halte fest, in erster Linie ruhig bleiben, Hilfe suchen und am besten schon vorab Präventivmaßnahmen ergreifen.
Genau, gut zusammengefasst.
Vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren und bis zum nächsten Mal bei Gute Geschäfte.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Gute Geschäfte. Businesswissen in 10 Minuten. Der Kreditreform-Podcast.